Ich möchte nochmal mit uns beten, noch bevor wir gemeinsam Gottes Wort anschauen. Aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir vor dir kommen dürfen. Herr, es ist dein Wille, dass die Gemeinde zusammenkommt, gemeinsam dir lobe und preise und anbeten. Und so sind wir auch abhängig von dir in Bezug auf dein Wort. Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort, in dein Wort. Aber Herr, gib mir auch viel Weisheit, es so auszulegen, wie du es gemeint hast. Amen. Ja, wir befinden uns in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Ich glaube, die Nachkriegsgeneration erlebte sehr vieles in Bezug auf das Wort Gottes. Wir sehen, wie das Volk Israel durch den Zweiten Weltkrieg hindurchging, durch diese Trübsäle hindurchging. Und wie Gott durch seine Gnade sein geliebtes Volk Israel zurückführte in dieses Land, wo Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, als ewiger Besitz. Seit 14. Mai 1948 gibt es das neue gegründete Staat Israels auf den genau gleichen Ort, wie Gott damals zu Abraham geredet hat. Und so sehen wir, wie Gottes Wort sich vor unsere Augen erfüllt. Das ist diese Faszination biblischer Prophetie. Ich glaube, spätestens 14. Mai 1948 musste jeder Christ erkennen, das Volk Israel hat sehr wohl einen Platz vor Gott. Sie kehren zurück und so kommt es zum Sechstagekrieg, Jerusalem wieder vereint und das Volk Israel, das jüdische Volk, existiert bis heute noch, trotz aller Umstände rundum. Und wir als Christen mittendrin. Und wir fragen uns mit Recht, Herr, wann kommst du? Diese Nachkrieggeneration, wo dies erlebte, das war auch bei uns im Missionswerk so, der Gründer des Missionswerks, der glaubte, der Herr kommt bald. Es erfüllt sich. Es ist da. Jetzt sind wir schon mittlerweile schon 70 Jahre, also mehr als 70 Jahre nach diesen Ereignissen. Und der Herr ist noch nicht gekommen. Und trotzdem sagen wir mit Zuversicht, der Herr kommt bald. Und wenn wir unsere Welt heute sehen, wir erleben etwas, was auf diese Art und Weise es noch nie gab. Und auch da, unsere Welt verändert sich. Wo es hingeht, wir wissen es nicht. Wir werden heute einzelne Punkte ansehen und wir werden sehen, sehr wohl erwartet die Welt eine Zeit von Friede und Sicherheit. Nicht aber wir. Nicht dies ist unsere Erwartung. Ich möchte mit dem Text nochmal anfangen, 1. Thessaloniker 5. Einzelne Verse werde ich jetzt lesen, ab Vers 1, 1. Thessaloniker 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das ist ein allgemeines Prinzip. Wir haben wohl Zeichen der Zeit, aber genauso wie die Generation damals, 1948, sehr wohl dachte, das Volk Israel ist zurück, in dem Fall muss der Herr jeden Moment kommen. Wusste sie dennoch nicht, wann der Herr kommen wird. Und dies galt damals, vor 2000 Jahren, dies galt damals 1948 und dies gilt auch heute. Wir wissen es nicht. Aber sehr wohl haben wir einen Auftrag. Und dieser Auftrag, der der Herr damals den Jüngern gab, gilt auch heute. In Apostelgeschichte Kapitel 1 stellen die Jünger genau die gleiche Frage in Bezug auf: Herr, stellst du jetzt den Reich für Israel auf? Ab Vers 6. Apostelgeschichte 1, ab Vers 6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meinen Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Also der Herr sagt ganz klar, es kommt der Moment, ihr Jünger, wo der Heilige Geist über euch kommen wird. Wartet in Jerusalem, aber dann, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, geht hin in alle Welt. Beginnt diese einzige rettende Botschaft zu verkündigen. Angefangen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und in aller Welt bis an das Ende der Erde. Und auch dieser Vers können wir wirklich sagen, im 21. Jahrhundert hat sich auch dies erfüllt. Bis an das Ende der Erde ist diese frohe Botschaft, diese einzige rettende Botschaft verkündigt worden. Und wenn sie dies erfüllt, dann dürfen wir mit Recht fragen, Herr, kommst du bald? Ja, der Herr, unser Herr kommt bald. Wann? Weiß ich nicht. 20 Jahre? Nein, Moment, lass uns anfangen. Morgen? In einer Woche? In 2 Monaten? In 2 Jahren? In 4 Jahren? In 20 Jahren? In 40 Jahren? In 100 Jahren? Ich weiß es nicht. Und da gibt uns der Text ganz klare Prinzipien, auch einzelne Punkte, wo wir erkennen können, dass der Herr tatsächlich bald kommt. Aber nehmen wir dann mal die Generation während des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, diese Generation, in diese ganze Elend des Zweiten Weltkriegs, in diese ganze Zerstörung, wo über ganz Europa, Teile von Asien kam, dieser ganze Apparat, der aufgestellt wurde, um nur eins zu machen, umzubringen, zerstören. Mit Recht dachten die damals, jetzt kommt der Herr. Aber der Herr hat seine Zeit. Gottes Uhr tickt anders. Und so wollen wir, und dies sagt unser Text so klar, nüchtern und wachsam bleiben. Wir kommen noch dazu. Wir lesen ja, dass der Text uns sagt, nochmal Vers 1, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommt, kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ja, was ist eigentlich der Tag des Herrn? So schnell kann man es nicht nur also ganz klar sagen, es ist dies und oder jenes, sondern wir lesen im Wort Gottes ganz klar, dass der Tag des Herrn ein Tag des Gerichts ist. Im Alten Testament kommt dieser Ausdruck 19 Mal vor und im Neuen Testament 4 Mal. Und da ist wichtig, dass wir im Kontext lesen, weil teilweise kommt der Tag des Herrn als ein nahe bevorstehender historischer Gericht. Also etwas, was von uns aus schon in der Vergangenheit geschah. Ein Gericht über Nationen. Ein Gericht über die Nationen rund um Israel. Das lesen wir in viele Verse, in Jesaja, Hesekiel, Joel, Amos, Zephania und so weiter. Ein Gericht, der schon in der Vergangenheit geschah. Also Tag des Herrn hat mit Gericht zu tun. Aber vor allem hat es auch mit das endzeitliche Gericht Gottes zu tun. Ein Gericht, der über diese Welt kommen wird. Ein globales Gericht. 6 Mal wird der Tag des Herrn wie ein Tag des Unglücks bezeichnet. 4 Mal wird es als Tag der Rache bezeichnet. Das Neue Testament nennt ihn auch Tag des Christi, Tag des Zorns, Tag der Heimsuchung und den großen Tag Gottes des Allmächtigen. Es sind schreckliche Gerichte, die kommen werden. Über eine Welt, der von Gott nichts wissen will. Es sind schreckliche Gerichte, die in der Vergangenheit schon kamen. Aber das schlussendliche Gericht muss noch kommen. Und auch dieses Gericht wird anhand vom Wort Gottes am Ende dieses Zeitalters, in dem wir uns befinden, stattfinden. Und dann kommt es ja zum 1000-jährigen Friedensreich, das messianische Reich. Und nach dieser Zeit kommt nochmal, da wird der Satan nochmal freigelassen. Und dann kommt dieser endgültige Zorn Gottes über Satan. Und dieses ganze Ereignis rundum lesen wir ja hauptsächlich in Offenbarung. Aber der Herr sagt durch den Paulus, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb, etwas, was plötzlich kommt, überraschend, unerwartet, unvorbereitet. Ja, meistens brechen Diebe ein nachts. Ja, ich weiß, auch Tagdurer brechen sie ein, sie suchen, sie sehen, ah, da ist keiner zu Hause, lass uns mal versuchen, dort einzubrechen. Aber Tagdurch ist es offensichtlich. Nachts passiert meistens dies, was man nicht erwartet. Und genauso wie ein Dieb plötzlich kommt, überraschend, da wenn man unvorbereitet ist, so wird auch dieser Tag des Herrn kommen. Und wir müssen sehen, dass auch in der Geschichte haben wir immer wieder so eine Rede Gottes, auch in Form eines Gerichts. Und diese oft hat es dazu geführt, dass die Menschen in diese Krisenzeiten, in Zeiten, wo die Menschen verstanden haben, warum kommt all dies über uns? Da haben sie gemerkt, wir müssen zurück zu Gott. Und es hat sie dazu geführt, darum hat auch die Schweiz, auch Deutschland so einen Dankbuß- und Bettag, wo man verstanden hat, wir sollten in einer Abhängigkeit von Gott leben. Und so Katastrophen, Erdbeben, haben die Leute unter anderem auch ausgelegt als eine Rede Gottes, als ein Gericht Gottes. Und es hat dazu gebracht, dass die Menschen sich nicht entfernt haben von Gott, sondern umgekehrt. Sie haben Gott wieder gesucht. Und wir werden sehen, das Wort Gottes sagt uns, dies, was noch kommen wird, wird anders sein. Es steht Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden, also jetzt machen wir einen Unterschied zwischen sie und in dem Kontext sind das die, die nicht im Glauben leben, die Jesus Christus nicht als ihre persönliche Herr und Heiland kennen, die den Wiedergeburt nicht erlebt haben, die in einer Rebellion gegen Gott sind. Wir müssen verstehen, alle Menschen, die ohne Jesus sind, leben von Geburt an in einer Rebellion gegen Gott. Weil die Sünde in ihnen ist. Jetzt denkt der eine oder andere, ja, aber ich bin ja auch nicht so perfekt. Auch in mir ist Sünde. Ja, das stimmt. Aber du bist rein gewaschen, das werden wir am Schluss dieser Predigt noch sehen, durch den kostbaren Blut Jesu Christi. Und der Herr hat dich angenommen, trotz deiner Schwachheiten, trotz deiner Fehler, weil dich so sehr geliebt hat. Weil dich so sehr liebt. Aber da lesen wir, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehe einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Jede Frau, wo ein Kind zur Welt brachte, also ich kann nicht mitreden, ja, aber weiß ganz genau, was da steht. Wenn die Wehe mal anfangen, dann gibt es keinen Weg zurück. Ja, dann geht's los. Ja, logisch, man hat heute Mittel zum Stoppen und so weiter. Aber der Normalfall ist so, wenn die Wehe anfangen, dann weiß man, gerade jetzt hat mir ein Bruder erzählt, ja, weißt du, meine Frau ist schwanger und ich weiß, wenn ich nicht rechtzeitig im Spital bin mit meiner Frau, dann, wenn die Wehe anfangen, dann wird sie im Auto gebären. Weil so waren die letzten Geburten schon so schnell. Ja, das ist ein Geburt, nicht im Auto, aber so ein schneller Geburt wünscht sich natürlich jede Frau, die schwanger ist, ja. Also, es ist nicht mehr zu stoppen. Es wird kommen. Und so kommt eine Zeit, wo unsere Welt sagt, wir leben in Friede und Sicherheit. Das ist markant. Wir leben in Friede und Sicherheit. Eine Friede und Sicherheit ohne Gott. Eine selbstgemachte, gebastelte Friede und Sicherheit. Ja, sie werden es sagen. Und vielleicht denkt der ein oder andere, ja, befinden wir uns in dieser Zeit? Ich glaube, durch diese ganze Corona-Entwicklung in unserer Gesellschaft merken wir, dass der Mensch definitiv nicht in Sicherheit lebt. Man hat eine, gerade gestern habe ich einen Bericht gelesen, wie man unter den jungen Leuten eine, man hat geforscht, ja, man forscht heute noch viel, ja, und man hat tatsächlich geforscht, man hat die jungen Leute gefragt und hat gemerkt, dass die Jugendlichen bis 25, 50% leben in Angst heute, weil sie nicht wissen, was kommt. Also diese Sicherheit ist momentan nicht da. Es kommt wahrscheinlich eine Zeit, es kommt wahrscheinlich jemand, der einmal diese Sicherheit und Friede, diese menschliche Sicherheit und Friede bringen wird. Aber es ist eine Friede und Sicherheit von Menschen gemacht. Heute Sonntag trifft sich die G20 zusammen. Die mächtigen Politiker versammeln sich mit einem Ziel, unsere Welt zu retten. 1,5 Grad und nicht mehr. Merke mir, was da passiert. Eine Sicherheit ohne Gott. Wie können wir ein Ziel vor unsere Augen setzen von 1,5 Grad und wir fragen den Schöpfer Himmel und Erde nicht? Wir machen es in einer Unabhängigkeit von unserem Schöpfer. Sehr wohl müssen wir dies, was Gott geschaffen hat, mit Respekt behandeln, mit Dankbarkeit behandeln. Auch wir genießen es ja, wenn wir rausgehen, diese wunderbare Natur. Ja, eine gefallene Natur eigentlich. Und trotzdem genießen wir es. Wir sind doch dankbar. Wir sind doch dankbar, dass nicht alles abgewälzt wurde und überall Städte gebaut werden und so weiter und so fort. Wir sind dankbar, dass wir auch diese Weisheit bekommen haben, Sorg zu halten. Aber was da heute geschieht, ist eine neue Religion. Und diese Religion heißt, was? Wie? Klima. Das ist ein, es ist nichts anderes als eine Religion. Der Mensch will es schaffen. Die G20 kommen zusammen. Ohne Gott. Ohne Schöpfer. Weil eins wurde schon lang geschehen. Der Schöpfer wurde wegradiert. Der Schöpfer spielt keine Rolle mehr in unserer Gesellschaft. Es geschah schon im 19. Jahrhundert, wo diese Evolutionslehre immer stärker und stärker hineinkam. Und in unsere Schulen, Universitäten, das größte Tragik ist, die Unis weltweit wurde hauptsächlich von gläubigen Christen gegründet. Und heute sind sie ein Werkzeug des Teufels geworden. Entschuldigung, wenn ich so hart bin. Aber ein Werkzeug des Teufels. Weil da wird eins hauptsächlich immer wieder stark gemacht. Es gibt kein Gott. Es gibt kein Schöpfer. Und jeder, der dies glaubt, ist doch töricht. Wie kann man sowas glauben? Also nochmal, diese Friede und Sicherheit wird geschaffen ohne Gott. Ein Leben ohne Gott, selbstsicher, hochmütig. Und diese Selbstsicherheit und Hochmütigkeit ist heute stärker als je zuvor. Was kommt auf uns zu? Wir wissen vom Wort Gottes, dass diese Rebellion gegen Gott wird so offensichtlich und verführerisch sein, dass trotz der klaren Rede Gottes, wenn die Menschen in der Endzeit, zum Beispiel Offenbarung 11, Vers 10, nachdem die zwei Zeugen sich offenbart haben, im Namen Gottes, die zwei Zeugen sind eigentlich Gnadebotschafter Gottes. Sie sind da, um die Menschen nochmal zu rufen. Es gibt ein wahrer, lebendiger Gott. Kehrt zurück in diese Trübsal. Kehrt zurück. Und die Menschen, wie werden sie reagieren? Offenbarung 11, wo wir lesen, nachdem diese zwei Zeugen in der Stadt Jerusalem getötet wurden. Vers 8, lesen wir Vers 10. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den, und so weiter. Sie werden sich freuen, dass die Zeuge Gottes umgebracht wurde. Und diese Rebellion lesen wir auch in Kapitel 9 von Offenbarung, zum Beispiel Vers 20 und 21. Nachdem Gott sich offenbart hat durchs Gericht, da sind wir im 6. Posaune, und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein aus Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, das machen die Menschen doch heute gar nicht. Ja, was machen wir heute? Was wird zur heutigen Religion? Klima, Natur und nicht mehr der Schöpfer. Und sie taten nicht Buße, Vers 21. Weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zauberei, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Sie taten keine Buße. Gott redet und sie rebellieren. Das gleiche Offenbarung Kapitel 16, Vers 9. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes. Der Macht hat über diese Plagen und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Vers 11. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Es ist eine Tragödie, wenn wir diese verführerische Macht sehen. Ich glaube, der Mensch wird so weit sein, dass er sich einen eigenen Gott aufgestellt hat. Dass es nicht wahr sein darf, dass es nur ein wahrer Gott gibt. Der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Und dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. Und die Menschen sagen, wir schaffen es. Bis zum bitteren Ende. Also wir sehen, was auf unsere Menschheit kommt. Aber ein Interview gehört mit einem Apologet, der sehr aktiv ist in den Unis in den USA. Und die Unis werden immer mehr säkulär. Und da hat er eine Umfrage gestaltet und er stellte diese Frage den einzelnen Studenten. Folgendes, wenn ich dir beweisen kann, dass Gott der Bibel der einzige wahre Gott ist, wenn ich das dir so beweisen kann, dass es dir für dich kein anderer Weg gibt, würdest du glauben? Eigentlich würden wir jetzt sagen, ja logisch würde ich dann glauben. Aber da sehen wir, nicht dies war die Antwort. Die meisten haben Folgendes geantwortet, nein, werde ich nicht. Und da wurde diese Frage gestellt, warum? Die Antwort war, weil dann kann ich nicht mehr so leben, wie ich will. Ist das nicht eine Tragödie? Dann kann ich nicht mehr so leben, wie ich will. Das sollte auch uns als Warnung dienen, ja? Dann kann ich nicht mehr so leben, wie ich will. Ja, wo geht es mit unserer Welt? Wenn in der westlich-christlich orientierten Welt, ja, wir sind schon lang weg von Christus, aber trotzdem, es war noch etwas da. Wenn dieser Gedanke gut immer stärker und stärker und stärker wird. In was für eine Welt wachsen unsere Kinder auf? Unsere Welt geht hin zu einer falschen Sicherheit. Man redet ja über den sogenannten Agenda 2030. Man kann es ganz gut anschauen auf der Homepage von unserer Regierung, Schweizer Regierung, ganz klar. Es steht alles genau da, was unsere Ziele sind. Eins werdet ihr nicht finden, Gott. Er spielt keine Rolle mehr. Dies war anders, vor nicht so langer Zeit. Ja, der Mensch lebt in Angst und ich glaube, es kommt dazu. Das werden wir im November nochmal anschauen. Es kommt zu einer Zeit, wo jemand kommen wird, der sowohl eine menschliche Sicherheit geben wird, und die Menschen werden ihn anjubeln. Eine Friede und Sicherheit ohne Gott, aber mit einem falschen Gott. Und das lehnen wir nochmal Vers 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, jetzt geht er von sie, die in der Welt sind, die ein anderes Verständnis haben, geht er zu den Gläubigen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Und da müssen wir eine wichtige Tatsache sehen, dass die in der Welt in der Finsternis sind. Sie sind in einer Finsternis und durch die Dunkelheit können sie es gar nicht sehen. Und Geschwister, genau da haben wir so einen so wichtigen Auftrag. Was ist unser Auftrag? Was sagt Jesus den Apostel? Geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium. Ich möchte einen ketzerischen Gedanken kurz weitergeben. Aber in diese ganze Wirrwarr, in dem wir uns befinden, wo wir nicht mehr wissen, was Wahrheit ist. Ich rede jetzt ja über Corona. Sind Christen sehr fleißig, mit sich schlau zu machen, ja, was läuft da hinter den Kulissen? Und man beschäftigt sich sehr viel damit, man redet sehr viel darüber, man liest sehr viel darüber. Und jetzt frage ich mal, was wäre, wenn diese ganze vergeudete Zeit da ein Wort Gottes wäre? Das ganze Zeit, wo wir mit all diesen Sachen lesen und so weiter, dass wir mehr im Wort Gottes hineinschauen. Oder noch ein Gedanke weiter. Ja, auch Christen gehen teilweise demonstrieren. Ist ihr bürgerliches Recht. Dürfen sie auch. Aber dann frage ich mich diesen einen Punkt. Wenn ich bereit bin, meine Stimme zu erheben in einer Demonstration, bin ich genauso mehr bereit, meine Stimme in eine Evangelisation zu erheben. Auf die Straße zu gehen und Jesus Christus zu proklamieren. Was ist wichtiger? Unsere Welt, die befindet sich so oder so im Finsternis. Ob die Maßnahmen durchkommen oder nicht. Sie sind in Finsternis so oder so. Und diese Welt braucht wem? Jesus Christus. Und wir als Christen sind berufen, Licht und Salz zu sein. Licht zu sein an eine verlorene Welt. Sind wir es? Ist es sichtbar, dass wir eine Hoffnung haben? Dass unsere Hoffnung nicht mit Maske oder ohne, mit Impfung oder ohne Impfung ist, sondern unsere Hoffnung ist Jesus Christus und Jesus allein. Und da sind diese Verse so wichtig. Wir sind nicht in der Finsternis, nicht in diesem Zustand des Unglaubens. Weil wir nicht in diesem Zustand des Unglaubens sind, im Finsternis, wird auch so ein Tag uns nicht überraschen. Weil wir eine andere Hoffnung haben. Egal was kommt. Trübsäle, trübselische Zeit, Friedezeit, Wohlstandzeit. In all dem sollten Christen eigentlich gleich sein. Und unser Text, wachsam und nüchtern. Ich möchte einen Vers lesen, Kolosser Kapitel 1 in Bezug auf Finsternis. Kolosser Kapitel 1. Sie dürfen Ihre Bibel gerne öffnen. Ich gebe immer wieder Zeit, das zu öffnen. Kolosser 1. Da lesen wir die Vers 12 und 13. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also auf dem Moment unserer Bekehrung, wo dieses Licht in unser Leben hineinkam, hat er uns versetzt in eine ganz neue Hoffnung. Aber nicht nur in eine Hoffnung, sondern er hat uns schon hineinversetzt in etwas, was wir heute schon haben. Diese Garantie, einmal beim Herrn zu sein. Weil wir nicht mehr in der Finsternis sind, sondern im Licht. Ja, nochmal Finsternis. Die Welt ist gefangen in dieser Finsternis. Wir wissen aus Römer Kapitel 1, wohin diese Finsternis auch führen wird. Römer 1 ist heute mehr aktuell als je zuvor. Weil oft sind wir Christen schockiert. Warum geht es dort, wo es hingeht? Warum entwickelt sich unsere Welt in diese eine Richtung? Warum wird Gott ganz weggedacht? Warum kommt eine Ideologie hinein, wo Gottes Schöpfung zerstört, wie die Ehe für alle, wie diese ganze Gender-Gedanke? Eigentlich müssen wir gar nicht überrascht sein. Es steht ja im Wort Gottes. Es kommt ja so. Nochmal Römer, also nicht nochmal, in Römer Kapitel 1 lesen wir, ab Vers 22, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, dem Vögel, dem Vierfüßigen, den kriechenden Tieren gleicht. Nochmal, heute beten wir ein Klima an. Genau dies, was wir da lesen. Darum hat sie Gott dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzens zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Und da lesen wir weiter in Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumde, Gottesverächte, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ein so passender Abschnitt zu dem, was wir heute immer stärker in der Gesellschaft erleben. Ja, sie sind in der Finsternis. Habe gerade gestern auch nochmal gehört, wie in diese ganze Klimadebatte jemand nochmal sagte, Kinder sollte man nicht mehr auf die Welt bringen. Weil ein Kind zur Welt bringen ist schlimmer als 20 BMW zu fahren, wurde das dort gesagt. Wegen der Umwelt. Also dies, was ein Geschenk Gottes ist, sollte nicht mehr sein. Zu welcher Absurdität kommt unsere Welt? Zu welcher Absurdität? Wo geht dies hin? Nochmal, Geschwister, es soll uns nicht überraschen, weil unsere Welt sich in Finsternis befindet. Und so lesen wir Epheser Kapitel 4, ab Vers 17, da sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Das ist noch wichtig. Ich habe euch erzählt über den Apologet, der in der Unis geht in den USA und diese Frage stellt. Und meistens wurde gesagt, dann kann ich meine sexuelle Begierde nicht mehr so leben, wie ich will. Genau dies, was da in Epheser 4, Vers 19 steht. In welcher Tragik befinden wir uns? Aber da sagt Paulus nochmal zurück zu unserem Text, wir aber, ihr Brüder, ihr seid nicht in diesem Zustand, sondern in uns, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir haben ein Verständnis von Gott und dies, was Gott will, durch den Heiligen Geist, der in uns ist, und durch den Heiligen Geist, welcher uns das Wort Gottes gab. Deshalb ist biblische Verständnis, Geschwister, so wichtig. Durchs Wort Gottes offenbart sich Gott uns. Ja, dies hören wir auch immer mehr unter Christen. Ja, so wichtig ist jetzt Gottes Wort auch nicht. Ohne Wort. Wie wollen wir Gott verstehen? Es ist so eine Tragik, weil damals in der Sowjetunion waren Menschen bereit zu sterben, um eine Bibel zu haben. Sie haben ihr Leben geopfert mit der Hoffnung, irgendwo eine Bibel zu bekommen. Andere haben diese Bibel geschmuggelt mit das Wissen. Ich kann darum 10, 20, 30 Jahre im Gefängnis sitzen. So wertvoll war ihnen dies. Und heute, auch unter Christen, kommt immer mehr diese Kritik gegenüber Gottes Wort. Ein Tragik. Es ist nicht mehr diese Unterordnung. Gott, wenn dies deine Wille ist, dann werde ich dies auch so wahrnehmen. Ja, auch wir Christen, leider lassen wir uns prägen von der Welt. Wir sind nicht mehr wachsam. Wir sind nicht mehr nüchtern. Kommen wir noch dazu. Ein Christ hat Sehnsucht nach seinem Kommen. Ein Christ hat ein Ziel vor Augen. Ein Christ hat eine wunderbare Hoffnung, einmal bei ihm zu sein. Ein Christ, und wenn ich Christ sage, meine ich wiedergeborene Christ, der hat ein Hauptziel, zur Ehre Gottes zu leben. Ein Christ befindet sich in Frieden mit Gott. Darum sagen wir zu Gott, dem Vater, Abba, Vater, es ist eine innere Beziehung. Jesus nennt uns Freund. Wir sind Söhne Gottes geworden durch Jesus Christus. Ist dies nicht wunderbar? Darum, ihr seid nicht in der Finsternis. Ihr alle, Vers 5, seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Wir sind nicht ohne Hoffnung, weil wir ja der Nacht nicht gehören. Wir sind ja von dieser Nacht herausgeholt worden. Nochmal, unsere Welt befindet sich in der Nacht, in der Finsternis. Wir aber nicht. Wir sind herausgeholt. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir haben ein neues Herz bekommen. Wir haben angefangen, hoffentlich anders zu denken durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und Paulus sagt, ich bin gestorben und Christus lebt in mir. Ich bin gestorben. Jeder von uns da, der ein wiedergeborener Christ ist, der muss immer wieder sich dies vor Augen setzen. Er hat dies proklamiert in der Taufe. Ich bin gestorben und nicht ich lebe. Denn Christus lebt in mir. Christus in mir. Und so sagt Paulus, so lasst uns, Vers 6, nicht schlafen wie die anderen, so lasst uns wachen und nüchtern sein. Nicht schlafen wie die anderen, lasst uns nicht in diesen Zustand sein, wo sie mal hineinkommen und sagen, Friede, Friede und keine Gefahr, dieser falsche Friede. Sondern wir wollen, wie es da steht, nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Ja, schlafende Menschen erkennen eine Gefahr uns nicht. Und da ist wichtig, Paulus sagt, lass uns. Er bezieht sich selbst auch hinein. Warum? Weil wir alle in diese Gefahr sind, in einen Schlaf hineinzukommen, oberflächlich zu werden, Weltlichkeit anzunehmen. Wir alle sind in dieser Gefahr. Für Paulus war es bewusst. Paulus sagt so schön in Philipper Kapitel 3, Vers 13, sagt er, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, Er macht sich keine Illusion. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel ist aktiv und er muss in der Welt gar nicht groß wirken, weil es gehört ja ihm. Aber uns Christen will er dazu führen, dass wir genau in einer Illusion leben. Es ist ja alles okay. Es ist alles okay. Und so sagt Paulus, ich jage. Er nimmt dieses Bild von einem Athlet, der ein Ziel vor Augen hat und auf alles verzichten muss, um den Ziel zu erreichen. Genauso sollten wir unser Leben da auf Erde führen. In 1. Korinther 16, Vers 13 lesen wir, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Epheser 6, Vers 18 lesen wir, indem ihr jederzeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Was will dieser Vers uns sagen? Bleibt in dieser Verbindung, bleibt in dieser Abhängigkeit von unser Herr und Heiland Jesus Christus. Betet im Geist, betet nach Gottes Wille. Weiter im Gebet, Kolosser 4, Vers 2 sagt Paulus, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. 1. Petrus wiederholt diese Gedanken, 5, Vers 8, wo er sagt, seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Seid nüchtern und wach. Wir müssen verstehen, Geschwister, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Und deshalb wollen wir auch christogemäß leben. Wir wollen wachsam sein, nüchtern sein. Sind wir es? Bist du es? Lebst du in einer Wachsamkeit, so dass du wach bist, dass du nüchtern bist? Nüchtern heißt, jetzt geistlich gesehen, leben als Söhne Gottes. Leben als Kinder Gottes. Nicht beeinflusst von äußeren Umständen. Nicht beeinflusst von dieser Welt. Deine Gedankengut ist nicht beeinflusst von dies, was in der Welt ist, sondern von Gottes Wort und sein Wort allein. Und so prüfe, ob es etwas gibt, was dich hindert, zur Ehre Gottes zu wandeln. Prüfe es. Als Nüchterner bist du frei von irgendwelchen sündigen Einflüssen. Bruder, Schwester, bist du wirklich frei von irgendwelchen sündigen Einflüssen? Den größten Einfluss haben wir durch den Medien heute. Bin ich frei von diesem Einfluss? Bin ich frei von irrational zu sein? Bin ich aufmerksam? Kann ich als Christ anhand Gottes Wort auch prüfen? Lebe ich danach? Ja, Geschwister, Paulus sagt, ihr seid anders. Und so geht ja weiter und erklärt ihnen, weil wo geschehen die Sünde, wann geschehen Sünde? Er nimmt einfach ein allgemeines Beispiel, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Also die Sünde passiert nachts. Und er sagt, ihr seid nicht in der Dunkelheit, ihr seid nicht in der Nacht, deshalb lebt nicht als solche, die so wandeln. Lebt als Kinder des Lichtes, mit einer wunderbaren Hoffnung. Ich habe mal einen Prediger gehört, wir können jetzt einverstanden sein oder nicht, aber er hat mal Folgendes gesagt, alles nach 23 Uhr ist sowieso Sünde, also Kinder, kommt nach Hause. Ja, es hat schon was. Es hat schon was. Ich weiß, die Jugendstunde geht auch bis 23.30 Uhr, ja. Jetzt habe ich ein Problem, oh oh. Gut, Vers 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Nochmal sagt er, seid nüchtern. Und wie seid ihr nüchtern? Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens. Das haben wir ja in Epheser 6 auch, diese Waffenrüstung eines Gläubigen. Und er sagt, Brustpanzer, dies, was uns schützen sollte von jeglichen feindlichen Angriff. Und was ist dieser Schutz? Des Glaubens. Da kennen wir diese wunderbare Vers, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von Tatsachen. Wir haben diese Hoffnung. Und ich weiß, Glaube beinhaltet, ich weiß, Jesus nahm all meine Schuld auf sich. Es gibt gar nichts, was mir trennen kann vom Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe diese wunderbare Hoffnung, einmal bei ihm zu sein, weil er für mich starb, weil er meine Sünde, meine Schuld auf sich nahm, weil der Zorn Gottes auf, der gerechte Zorn Gottes, das Zorn des Vaters über Sünde kam über seinen Sohn. Und deshalb, Geschwister, nehmt dies wahr und lebt danach, aktiv. So wunderbar, dies einfach vor Augen zu haben, nicht? Nichts kann uns trennen. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Nichts. Weil wir sein Eigentum sind. Und lasst uns, deshalb sagt Paulus, lebt danach. Lebt mit dieser Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und das ist so ein wichtiger Punkt. In Liebe, Geschwister. Etwas, was Christen anders macht, ist die Liebe Christi in uns, die Liebe des Vaters in uns, diese Agape-Liebe, welche wir erfahren haben, sollte unter uns wohnen. Und auch wenn wir manchmal Sachen anders sehen, anders verstehen, bleiben wir Geschwister und wir begegnen uns in der göttlichen Liebe. Aber auch die draußen, unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, die Kollegen im Arbeitsplatz, die sollen merken, wir lieben sie und in dieser Liebe begegnen wir sie auch, in der Liebe Gottes. Weil sie brauchen Jesus. Und wer soll es ihnen verkündigen, wenn nicht wir? Wir tun es nicht aus Pflicht, sondern, ja logisch, es ist ein Befehl, aber wir tun es, weil wir lieben. Und die draußen, wenn sie Jesus nicht erfahren werden, sie werden verloren gehen, Geschwister. Es wird ein grausames Gericht über sie kommen. Und wir haben eine Mitverantwortung. Lass uns unser Volk, unsere Nachbarn, unsere Freunde begegnen in Liebe. Und dann mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Ja, dies soll doch uns immer vor Augen sein. Einmal bei ihm zu sein. Egal, was wir auf Erde erleben, ob wir gute Zeiten hindurchgehen oder menschlich gesehen, auch durch Gerichtszeiten. Nichts kann uns trennen, weil wir wissen, einmal werden wir bei ihm sein. So lesen wir, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, Vers 9, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist wichtig, was da steht. Durch unseres Herrn Jesus Christus sind wir nicht bestimmt für den Zorngericht. Aber unser Zorn gibt uns eine Antwort, was damit gemeint ist. Der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ob wir wachen oder schlafen, ob wir jetzt gestorben sind schon, oder ob wir noch leben. Wir haben alle die gleiche Hoffnung, einmal bei ihm zu sein. Warum? Weil Jesus Christus für uns starb. Und wir werden nicht unter den ewigen Zorn Gottes kommen. Die in der Finsternis sehr wohl schon. Dieser ewige Zorn Gottes. Wie kam die? Was ist das für ein Zustand? Es ist dieser Zustand, in dem wir auch mal waren. Des Unglaubens. Aber durch Gottes Gnade hat er uns herausgeholt. Gottes Gnade. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, ist dies, was er ist, nicht aus eigener Kraft. Geschwister, wir können nicht aus eigener Kraft. Du kannst menschlich gesehen vielleicht perfekt sein. Du wirst aber nie vor Gott bestehen können. Unmöglich. Unmöglich. Weil wenn dies möglich wäre, hätte Jesus Christus nicht sterben müssen. Aber der Sünde ist dies, was uns trennt von Gott. Und so hat Gott der Vater seinen Sohn gegeben. Der gerechte Zorn Gottes. Zorn. Geschwister, Zorn Gottes. Dies, was wir da lesen, hat seinen Sohn auf sich genommen, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern eine wunderbare Hoffnung haben. Und diese Hoffnung sollte uns immer vor Augen sein, Geschwister. Einmal werden wir bei ihm sein. Und so sagt Vers 11, darum ermahnt einander, ermahnt, ermutigt euch gegenseitig. In was? Wachsam zu sein? Nüchtern zu sein? Es ist wichtig, dass wir wirklich wachsam bleiben. Im Wort bleiben, in Christus bleiben. Nüchtern, nicht beeinflusst von äußeren Umständen. Diese ganze Corona-Wirrwarr führt uns auch in eine gewisse Chaos hinein. Aber dies sollte nicht geistlich geschehen. In all dem, ob wir es verstehen oder nicht, lass uns festhalten an dies, was uns gegeben worden ist. Dass nichts uns wegreißen kann von der Liebe des Vaters, der in Christus Jesus ist. Und die sollte unter uns sein. Über die sollten wir reden. Die sollten wir proklamieren. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Und dies können wir nur in der Gemeinde machen. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Gemeinschaft, um einander gegenseitig zu erbauen, zu ermutigen, zu motivieren. Wir haben eine wunderbare Hoffnung durch Jesus Christus. Er kommt bald. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Abschnitt, wo Paulus auch die Gemeinde Thessalonik gab. Eine Gemeinde, die durch schwere Zeiten hindurchging. Eine Gemeinde, der vieles nicht einordnen konnte durch äußerliche Umstände, die so schwer waren. Und da kommt Paulus und gibt ihnen einfach Hoffnung. Er gibt ihnen Sicherheit in dir. Und diese Hoffnung wollen auch wir haben, Herr. Wir wollen wachsam sein, nüchtern sein. Wir wollen im Licht wandeln, in diese Licht, wo du uns gegeben hast, Herr. Du wohnst in uns. Und so gib uns Kraft, Weisheit. In dieser Zeit, dich zu proklamieren in aller Klarheit, durch unseren Wandel, aber auch ganz klar durch Verkündigung. Ganz klar auch durch Gespräche, Herr, durch Begegnungen. Dass wir eine Welt, so wie wir es heute gesehen haben, der in Finsternis ist, dass wir da Licht hineinbringen können, solange es noch Tag ist, damit sie dich erfahren. Herr, gib uns Weisheit. Aber Herr, die soll anfangen in der eigenen Reihe. Du siehst jede einzelne von uns. Herr, wir wollen ganz aufrichtig diese Frage stellen. Leben wir wirklich zu deiner Ehre? Ist uns eigentlich bewusst, wie schlimm es ist, getrennt sein von dir, Herr? Und leben wir wirklich als solche, die eine Hoffnung haben? Ja, Herr, wir lesen auch im 2. Thessalonicher Brief, wie dieser Abfall in der Gemeinde sein wird. Und Herr, bewahre uns davon. Ermahne uns, wo wir dies brauchen. Gib uns Mut. Ganze Sache machen. Alles entfernen, was nicht dich meint. Gib uns Mut, in der Wachsamkeit zu leben und nüchtern zu bleiben. Entferne alles, was uns beeinflusst. Was uns in eine Wendlichkeit hinein beeinflusst. Was uns entfernt von dir. So dass wir in allem, so wie Paulus wunderbar sagt, ob wir essen oder trinken, wir wollen es zu deiner Ehre machen. Herr, wir können es nicht als eigene Kraft. Wir brauchen dich dafür. Und du hast uns diese Kraft gegeben, weil du in uns wohnst. So gib uns auch Mut, klar zu sein, Licht zu sein an eine verlorene Welt. Und so beten wir nochmal, komme bald, um uns zu dir zu holen. Amen.